Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen und wir beginnen heute mit der Frage, wie weit darf Kritik an der Corona-Politik gehen? Dass es eine Menge davon gibt und dass es vollkommen legitim ist, die Maßnahmen auch kritisch zu sehen und dagegen zu demonstrieren, das steht außer Frage. Entscheidend ist aber, bleiben die Kritikerinnen und Kritiker noch im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Oder gehen sie eben darüber hinaus? Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat nun entschieden, innerhalb der Querdenkenszene, die ja eine durchaus gemischte ist, und der Demonstrationen, die sich in den vergangenen Monaten gebildet haben, gibt es Personen und Gruppierungen, die genauer unter die Lupe genommen werden müssen, weil sie extremistische Züge oder Haltungen aufweisen und auch vor Gewalt gegen Vertreter des Staates nicht zurückschrecken. Justus Kliss.
Was Sie hier machen, ist illegal, das wissen Sie. Wir werden Sie bekommen und wir werden jeden Polizisten finden. Ob er will oder nicht. Und er wird seine gerechte Strafe kriegen.
Gestern im Westen in Schwäbisch Gmünd. Offene Drohungen Richtung Polizei. Oder im Osten im thüringischen Schmalkalden am Montag dieser Woche. Eine nicht angemeldete Demonstration von Gegnern der Corona-Politik endet in Übergriffen auf Polizisten. Alles im Netz zu sehen. Proteste wie etwa der Querdenkenbewegung würden zunehmend instrumentalisiert für Angriffe auf Staat und Demokratie, warnen die Sicherheitsbehörden schon seit längerem. Einer der Gründer von Querdenken 711 ist er, Michael Ballweg. Auf eine Interviewanfrage bekommen wir heute keine Reaktion. Auf der Internetseite beschreiben sie sich als Demokraten. Wir reden mit allen, egal wie sie von Dritten bezeichnet werden, heißt es da. Diese Offenheit wirkt anscheinend anziehend auf viele Menschen, die aus unterschiedlichsten Milieus und Gründen zu Querdenken gestoßen sind. Sie alle eint offenbar die gemeinsame Ablehnung fast aller staatlich angeordneter Corona-Maßnahmen. Die Wortführer gehen laut Bundesamt für Verfassungsschutz noch darüber hinaus. Es werden Verbindungen zu Reichsbürger- und Selbstverwalterorganisationen sowie Rechtsextremisten in Kauf genommen oder gesucht. Das Ignorieren behördlicher Anordnungen propagiert und letztlich das staatliche Gewaltmonopol negiert. Ihre Agenda gehe weit über den reinen Aufruf zu Protesten hinaus, so der Verfassungsschutz. Für den Bundesinnenminister sei es nun an der Zeit zur bundesweiten Beobachtung von Teilen dieser Szene.
Immer dann, wenn die Extremisten die Bühne betreten und versuchen, sich solcher Bewegungen zu bemächtigen oder wenn Gewalt im Spiel ist, dann gilt unser Grundsatz Null Toleranz.
Da sich die Akteure oft nicht eindeutig dem Rechts- oder Linksextremismus oder Islamismus zuordnen lassen, hat das Bundesamt für Verfassungsschutz eine neue Kategorie geschaffen. Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Die Meinung in der Opposition zur bundesweiten Beobachtung ist gespalten.
Dass unter dieser Corona-Protestbewegung oder den Querdenkern Nazis, Reichsbürger, andere obskure Gruppierungen unterwegs sind, um das zu erkennen, brauche ich keinen Inlandsgeheimdienst.
Wir haben es dort mit einem Extremismus ganz neuer Art zu tun. Dort sammeln sich unter der Überschrift Demokratieverächter aller Lage, vereinigt euch, Rechtsextremisten, Antisemiten bis hin zu Esoterikern. Und das muss in einer freiheitlichen Demokratie genau unter die Lupe genommen werden.
Das heißt, der Verfassungsschutz darf bundesweit zum Beispiel Daten zu bestimmten Personen aus der Szene sammeln. Die Behörden befürchten, dass die Bedrohung auch nach dem Ende der Pandemie nicht verschwindet.
Und in Berlin begrüße ich jetzt meinen Kollegen Olaf Sundermeier, der die Querdenkenbewegung und ihre Entwicklung seit Anbeginn journalistisch begleitet hat. Guten Abend.
Hallo, guten Abend nach Hamburg.
Schauen wir zunächst darauf, wie das alles losging. Diejenigen, die in den Anfängen gemeinsam auf die Straße gingen, die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen und Richtungen. Was hat die verbunden?
Der kleinste gemeinsame Nenner, so sagen sie es selbst, das ist so ein geflügeltes Wort dort bei diesen Anti-Corona-Protesten, auch in dem Querdenken-Netzwerk. Der kleine gemeinsame Nenner ist die kategorische Ablehnung der staatlichen Maßnahmen in dieser Corona-Krise, in dieser Zeit der Pandemie. Das verbindet sie und man schwört sich regelrecht darauf ein, bei diesem kleinsten gemeinsamen Nenner zu bleiben, um diesen heterogenen Zusammenschluss, der von dem alternativen Protestmilieu, das aus den 80er Jahren im Prinzip sich sozialisiert, politisiert hat, bis zu der harten rechtsextremistischen Szene, die in all ihren Facetten bei diesen Anti-Corona-Protesten mitmacht. Um diese Klammer zusammenzuhalten, beschwört man diesen kleinsten gemeinsamen Nenner und das im Prinzip von Anfang an. Aber dieser Zustand hat sich halt im Laufe der Monate verhärtet, sodass sich die gesamte Bewegung darüber auch radikalisiert hat.
Inzwischen sieht der Verfassungsschutz ja auch Verbindung von Querdenken-Organisatoren zu Extremisten. Wie ist diese Radikalisierung möglich und warum nehmen das so viele Protestierende einfach in Kauf?
Also wir haben einen relativ kleinen Teil organisierter Rechtsextremisten, die spätestens seit Sommer des vergangenen Jahres zu dieser Bewegung gestoßen sind, die erst über die Großdemonstration in Berlin im August vergangenen Jahres zu einer tatsächlichen Protestbewegung wurden, aus verschiedenen Milieus Ost- und Westdeutschlands, wie gesagt, alternative Rechtsextremisten, dem Pegida-Milieu, dem radikalen Teil der AfD. Diese Leute sind Bestandteil dieser Bewegung und haben eine starke Wirkung erzielt, im Prinzip radikalisierend eingewirkt auf eine Großzahl von Menschen, die aus der eher bürgerlichen Mitte kommen, sehr viele aus der alternativen Szene, die sich auf diesen Demonstrationen inzwischen dort auch gewaltbereit entschlossen zeigen, zum Beispiel gegen Polizisten, aber auch gegen Vertreter von Medien, von Redaktionen. Das ist ganz deutlich zu erleben im Laufe der vergangenen Monate auf diesen Demonstrationen und im Übrigen auch vor allen Dingen im Internet.
Der Verfassungsschutz hat ja nun extra eine neue Kategorie jenseits von links- oder rechtsextrem eingeführt, genannt Delegitimierung des Staates. Wird das Querdenken nicht eher zusammenschweißen nach dem Motto, die mussten erst eine neue Kategorie erfinden, um gegen unseren Protest so nun vorgehen zu können?
Es greift zu kurz, wenn man da sagt, wir schauen auf Rechtsextremisten in dieser Bewegung. Diese Leute hat der Verfassungsschutz ohnehin auf dem Schirm. Es geht darum, dass sich eine gesamte Bewegung, wie das jetzt ausgedrückt wird, delegitimierend gegen sämtliche staatliche Institutionen wendet. Man redet von einer Corona-Diktatur, was einem selbst das Recht gibt, aus Logik dieser Bewegung sich in ein Widerstandsrecht zu setzen und auch widerständig zu handeln, notwendig mit notfalls auch mit Gewalt. Und genau darin liegt diese große Gefahr der Radikalisierung, die es geradezu notwendig macht, dass der Verfassungsschutz dort diese Bewegung zum Verdachtsfall erklärt. Täte er das nicht, wäre es grob fahrlässig. Es gab eine Phase, in der die staatlichen Sicherheitsbehörden im Prinzip diese Bewegung unterschätzt, auch falsch eingeschätzt haben. Aber mit dieser Entscheidung heute kommt man im Prinzip einer selbstüberfälligen Entscheidung nach.
Olaf Sundermeier, vielen Dank für diese Einschätzungen und Analysen nach Berlin.
Danke Ihnen.
Die Querdenkenbewegung im Visier des Verfassungsschutzes. Dazu hat Reinhard Becker vom Südwestrundfunk diese Meinung.
Jetzt ist es offiziell. Der Verfassungsschutz beobachtet bundesweit Personen und Gruppen in der Querdenkerbewegung. Das ist gut so und längst überfällig. Denn gerade in den vergangenen Wochen hat sich, so die Sicherheitsbehörden, die Szene noch einmal deutlich radikalisiert. Befürchtet wird eine systematische Delegitimierung des Staates durch Teile der Bewegung. Vor fast einem Jahr konnte man viele Corona-Leugner noch als Wirrköpfe bezeichnen, heute geht das nicht mehr. Die sogenannten Querdenker sind inzwischen gefährlich für unsere demokratische Grundordnung. Sie bedrohen Grundrechte wie die Pressefreiheit und sie attackieren Institutionen und Entscheidungsprozesse. Wenn zum Beispiel das namentliche Abstimmungsergebnis des Bundestages zur sogenannten Bundesnotbremse beim Messenger-Dienst Telegram als Todesliste deutscher Politiker verbreitet wird, dann zeigt das zum einen, wes Geistes Kind die Urheber sind, zum anderen ist es schlicht eine indirekte Morddrohung. Auch wenn das Bundeskriminalamt vorerst keine Gefährdung für Abgeordnete sieht, steht fest, die Gewaltbereitschaft der Szene nimmt zu. Immer wieder gibt es Bedrohungen und tätliche Übergriffe auf Polizeikräfte und Journalisten. Erst vor 2 Tagen wurde ein Journalist vor dem Kanzleramt gewaltsam bedrängt und ebenfalls am Montag wurden bei einer Demonstration in Thüringen Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Gegen friedliche Proteste und Demonstrationen hat niemand etwas, sie sind ein Grundrecht. Aber wer sich von Gewaltausbrüchen nicht distanziert und weiter schweigend mitläuft, der macht sich mitschuldig. Es ist gut, dass der Verfassungsschutz ab jetzt ein wachsames Auge auf Querdenker und andere Verschwörungstheoretiker hat. Das genau ist seine Aufgabe als Frühwarnsystem der Demokratie.
Die Meinung von Reinhard Becker. Eigentlich lief es doch ganz gut für Boris Johnson. Get Brexit done. Dieses Versprechen, den Austritt aus der EU endlich über die Bühne zu bringen, hatte der britische Premierminister eingelöst. Dann punktete er mit der schnellsten Corona-Impfkampagne Europas. Doch jetzt stehen Anschuldigungen im Raum, die ihm eine Menge Kopfzerbrechen bereiten. Sie bringen Johnson in Zusammenhang mit pietätlosen Sprüchen, mit Vetternwirtschaft und mit einer Spendenaffäre. Und das kurz vor den wichtigen Kommunal- und Regionalwahlen. Die bekannten Details scheinen gezielt gestreut zu sein und zumindest zum Teil steckt dahinter wohl der engste frühere Berater Johnsons, Dominic Cummings. Annette Dittert über die Schlammschlacht in Westminster.
Es könnte der Wunsch seiner Verlobten Carrie Symons sein, der Boris Johnson nun ernsthaft in Bedrängnis bringt. Der gefiel nämlich seine private Dienstwohnung in der Downing Street nicht, die Theresa May eher schlicht eingerichtet hatte. Und so mussten neue Möbel her. Von einer Londoner Luxusdesignerin, Kosten umgerechnet mindestens 60.000 Euro. Das Geld dafür kam offenbar von einer nicht deklarierten Spende seiner Partei. Das jedenfalls ließ der von Johnson im November im Streit gefeuerte Dominic Cummings jetzt in seinem Blog absichtsvoll durchsickern. Ich habe ihm gesagt, dass seine Pläne, die Wohnung mit Geldern von geheimen Spendern zu renovieren, unethisch, dumm und wahrscheinlich illegal seien. Die Rache für den Rauswurf? Dominic Grief, ehemaliger Generalstaatsanwalt, hält das für wahrscheinlich. Er hat seine politischen Gegner verleumdet, gemeinsam mit Johnson unwahre Geschichten an die Presse gegeben. Die beiden waren eine Regierung, wie ich hoffe, dass es das Land nie wieder erleben muss. Wenn du so jemanden feuerst, musst du nicht glauben, dass er sich nicht an dir rächen wird. Cummings' Vorwürfe könnten Johnson nun gefährlich werden. Heute kündigte die zuständige Wahlkommission an, Ermittlungen aufzunehmen. Es bestehe der Verdacht einer Straftat. Der Oppositionschef legt nach. Das ist ein unglaublich ernster Vorwurf. Kann er uns sagen, ob er das Gesetz gebrochen hat bei der Renovierung seiner Wohnung? Johnson weist den Vorwurf zurück. Er habe die Kosten am Ende selbst beglichen. Ich habe persönlich dafür bezahlt. Johnson sagt aber nicht, wann er seiner Partei das Geld zurückgezahlt hat. Starmer gibt sich damit nicht zufrieden. Ich möchte ihn daran erinnern, dass ein Minister, der das Parlament wissentlich in die Irre führt, seinen Rücktritt anbieten sollte. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und das ist noch nicht alles. Die Daily Mail machte jetzt damit auf, Johnson habe im Oktober erklärt, lieber lasse er die Leichen Meter hoch auf den Straßen stapeln, als einen weiteren Lockdown verhängen. Auch das bestritt Johnson heute im Parlament. Obwohl es dafür laut BBC mehrere direkte Quellen gibt. Wenn du ein politischer Charlatan bist, ist deine erste Reaktion immer, die Wahrheit zu leugnen. Die eigentliche Frage ist deshalb, wie lange die konservative Partei das noch mitmachen will, bevor sie sagt, genug ist genug. Wir wollen keinen Parteichef mehr, der ein notorischer Lügner ist. Vorerst aber bleibt Johnson mit seiner Verlobten in der frisch renovierten Luxuswohnung. Direkt darunter aber tagt in den nächsten Tagen das Kabinett. Dann wird sich herausstellen, ob es diesmal wirklich eng für ihn werden könnte.
Beliebter als sein Vorgänger Donald Trump ist er schon mal. Gut, das war jetzt auch nicht besonders schwer, hatte der doch kein einziges Mal Zustimmungswerte über 50% in seiner Amtszeit. Aber den Rückenwind einer anfänglichen Flitterwochen-Euphorie genießt Joe Biden jetzt auch nicht gerade. Das liegt zum einen am polarisierten Klima in der amerikanischen Politik, aber auch daran, dass Biden nicht unbedingt für Aufschwung steht, so sehr er das mit schwungvoll federnden Schritten bei Auftritten auch immer zu signalisieren versucht. Immerhin hat er dem Land und der Welt eine gehörige Portion Unaufgeregtheit verordnet und in den ersten 100 Tagen, die er diese Woche im Amt ist, keine Zeit verschwendet, die drängenden Themen Pandemie, Wirtschaftskrise oder Klimaschutz anzupacken. Kerstin Klein.
Vor 2 Jahren sind Abby Austin und ihr Freund Rio von der Ostküste nach Los Angeles gezogen. Waldbrände kannten sie bis dahin nur aus dem Fernsehen. Vergangenen Sommer waren sie mittendrin. Der ganze Himmel war gelb vor Rauch. Man konnte nicht viel sehen. Und erst nach einer Woche wurde mir klar, dass die Feuer so nah waren, dass wir sie ohne den Rauch von unserem Haus aus hätten sehen können. Es fühlte sich wie Weltuntergang an. Abby hängte ihren gut bezahlten Bürojob an den Nagel, jobbt jetzt nur noch, um noch mehr Zeit für den Klimakampf zu haben. Eigentlich wollte sie den linken Bernie Sanders als Präsidenten. Am Ende stimmte sie für Joe Biden. Im Großen und Ganzen ist Abby bisher zufrieden mit Biden. Das Impfen ein Erfolg, ein billionenschweres Hilfspaket durchgebracht. Nur beim Klima wünscht sie sich deutlich mehr Tempo. Ich denke, der Grund, warum das mit dem Impfen so gut geklappt hat und auch ich schon geimpft bin, viel früher als gedacht, ist, dass Biden die Pandemie als Krise betrachtet hat. Und wir wollen, dass er auch die Klimakrise endlich als Krise behandelt. Denn es ist eine Krise. Good jobs for all, das wollen sie fordern bei ihrer Demo. Gut bezahlte grüne Arbeitsplätze und Klimaschutz gehen für sie Hand in Hand. Auch Joe Biden versucht das gerade zu verbinden. In einem gewaltigen Infrastrukturprogramm. Gut 2 Billionen Dollar will er ausgeben. Für neue Straßen und Brücken, aber auch für Elektromobilität und eine grünere Wirtschaft. 2 Stunden außerhalb von L.A., in der Nähe von Palm Springs. Hier haben die Republikaner eine Hochburg, betreiben die East Valley Republican Women ein Büro. Joy Medici ist die Vorsitzende. Bidens Billionenpakete sind ihr ein Graus. Zu viel Staat, findet sie. Ohnehin kümmere sich Joe Biden um die falschen Themen. Unser größtes Problem ist, dass Menschen illegal ins Land kommen. Und manche davon haben keinen guten Charakter. Das ist ein Problem, das muss er lösen. Und zwar nicht, indem wir anderen Ländern viel Geld überweisen. Wir brauchen die Mauer, die muss fertig werden. Tatsächlich kommen wieder mehr Migranten ins Land. Ein Thema mit politischer Sprengkraft für Biden. Joy und ihre Mitstreiterinnen betreiben auch einen Laden mit Trump-Fanartikeln. Das Geld fließt in ihre politische Arbeit. Trumps Wiederwahl, ihr großes Ziel. Wir haben das Gefühl, die Wahl wurde uns gestohlen. Da geben wir doch nicht auf. Bei den Trump-Fans, das wird klar, hat Biden bisher nicht überzeugt. Die Linken wie Abby Austin sind nicht begeistert, aber stehen weiterhin an Bidens Seite. Und die Mehrheit? Die gibt dem Neuen im Weißen Haus insgesamt gute Noten. Vor allem für den Impferfolg und das Corona-Hilfspaket. So gesehen hat Biden in seinen ersten 100 Tagen offenbar doch vieles richtig gemacht.
Und einen noch ausführlicheren Bericht unserer USA-Korrespondentin Kerstin Klein über Joe Bidens erste 100 Tage können Sie hier im Ersten gleich im Anschluss an diese Tagesthemen sehen in einem Weltspiegel extra. Und auch wir vertiefen das Thema jetzt. Vor der Sendung habe ich über Joe Bidens Einstand mit Jessica Gino Hecht gesprochen, der Leiterin der Abteilung Geschichte am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Guten Abend, Frau Gino Hecht.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Als Professorin sind Sie es gewohnt, Noten zu verteilen. Welche Note würden Sie Joe Biden denn für seine ersten 100 Tage geben?
Glatte 1, Herr Zamperoni. Glatte 1. Ich glaube, er hat sich sehr gut in dieser ersten Phase gemacht, sogar über alle Erwartungen gut, zumindest unter den Wählerinnen, seinen eigenen. Aber ich glaube, auch unter den ausländischen Beobachterinnen sind ihm gute Noten zuteil geworden. Sein größtes Versprechen, nämlich 100 Millionen Amerikaner in den ersten Tagen impfen zu lassen. Das hat er nicht nur gehalten, das hat er sogar übertroffen. De facto sind es inzwischen, glaube ich, bereits 200 Millionen Amerikaner, die mindestens einmal geimpft worden sind. Er hat die USA wieder in die Weltgesundheitsorganisation integriert. Er hat sie in das Pariser Klimaabkommen integriert. Nicht nur das, er hat flammende Reden gehalten, insbesondere auf dem letzten Klimagipfel mit großen Visionen, glänzenden Augen. Also ich glaube, er hat die Erwartungen tatsächlich übertroffen.
Aber Biden setzt dabei so sehr auf einen starken, regulierenden Staat, der in fast allen Bereichen des Lebens eingreift, mit Hilfsprogrammen und mit Zahlungen, mit Steuererhöhungen, dass sich sogar im linken Lager seiner Partei manche verwundert die Augen reiben. Hat Sie das überrascht?
Eigentlich nicht, denn er ist natürlich Präsident geworden in einer unmittelbaren Notlage. Was wir hier sehen, ist ich finde schon ein sehr typischer Staatsmann, durchaus traditionell, es liegt vielleicht auch an seinem Alter. Vielleicht ist er der letzte typische weiße männliche Präsident eigentlich des 20. Jahrhunderts, mehr als des 21. Jahrhunderts, den wir sehen werden. Ihm läuft die Zeit davon. Er hat es sehr, sehr eilig und die Zeit läuft ihm auch tatsächlich davon, denn er hat nur 4 Jahre und er weiß, das erste Jahr ist das wichtigste der Jahre, die er haben wird. Und er hat sich eine ganze Menge vorgenommen, er hat viel versprochen und diese Programme erfordern Regulation. Eigentlich ist das überhaupt nicht überraschend, was mich eher überrascht, warum sozusagen der eigene linke Flügel in seiner Partei sich jetzt von ihm selber fast so ein bisschen überholt fühlt.
Aber auf der Seite der Republikaner gibt es doch eine Menge Kritik. Der Vorwurf ist ja, den seine Gegner ihm ja auch gemacht haben, die sehen die Ängste vor einem Sozialismus in den USA bestätigt. Da wird es ja schwer, die Gräben zu der Seite, die eben nicht auf seiner Seite stehen, wieder zuzuschütten.
Die Kritiker haben ihm alles Mögliche vorgeworfen. Ich glaube, die Kritiker sind zunächst mal sehr überrascht überhaupt über seinen Erfolg. Sie haben ihm ja vorgeworfen, dass er trotz langer politischer Erfahrung eigentlich ein Niemand war, der nur durch Obama gepusht worden ist. Sie haben eigentlich erwartet, dass er weder sich selber noch seine Ziele würde durchsetzen können. Das ist natürlich richtig, dass sie sich die Augen reiben können. Aber wir müssen auch den Moment sehen, in dem er Präsident geworden ist. Das war ja keine normale Wahl. Das ist auch kein normales Wahljahr gewesen. Und wir leben auch nicht mehr in normalen Zeiten, sondern wir leben in absoluten Krisenzeiten, nicht nur in den USA. Das ist wirklich vergleichbar in der Geschichte der letzten 80 Jahre in den USA, vielleicht mit Franklin Delano Roosevelt und der Wahl von 1932. Es ist eine unmittelbare Notsituation da, die nicht nur aus der Sicht seiner Administration, sondern ganz allgemein nach Maßnahmen wirklich ruft, die mit den herkömmlichen Mitteln gar nicht mehr durchzusetzen sind.
Glauben Sie denn, er selbst sieht sich auch in dieser Tradition von Franklin D. Roosevelt, dem Präsidenten des New Deals, dass er jetzt auch diese historische Aufgabe vor sich hat?
Also ich bin ziemlich sicher, dass Biden ein historischer Präsident werden wird. Also einer von denen in diesem Jahrhundert, an den wir uns noch lange erinnern werden. Allerdings kann ich natürlich nicht in die Zukunft gucken. Delano Roosevelt oder Franklin Delano Roosevelt hat viele demokratische Präsidenten nach ihm ungeheuer inspiriert. Und zwar weniger wegen der Tatsache, dass seine Programme nun sozusagen besonders regulatorisch war, sondern mehr noch wegen der unmittelbaren Inspiration, die er mit in dieses Amt gebracht hat. Und ich glaube, das ist auch genau der Anspruch, den Biden sich selber gestellt hat, auch wenn es um Dinge geht wie Versöhnung über Grenzen hinweg, eine neue Außenpolitik, ein neuer Internationalismus und natürlich die Bekämpfung der unmittelbaren Krisen vor Ort. Er hat eine ganze Menge weiterer Bürden vor sich, insbesondere Grenzen und Flüchtlinge. Das ist ein Thema, das bei ihm im Moment noch ziemlich brach liegt. Aber wir werden sehen, was die nächsten Monate auch auf diesem Gebiet bringen werden.
Aber wie, glauben Sie, soll ihm das gelingen, dieses größte Wahlversprechen, das er hatte, diese gespaltenen Staaten wieder zu versöhnen und zu vereinigten Staaten zu machen?
Biden ging es in seiner Antrittsrede ja im Wesentlichen um diesen interethnischen Antagonismus. Das ist kein neues Phänomen. Die USA leben seit längerer Zeit in einer Welle von ethnischen Protesten, von Gewaltausbrüchen. Man kann Biden nicht vorwerfen, dass er das in den letzten 100 Tagen nicht geschafft hat. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Exekutive überhaupt diese Aufgabe leisten kann. Man kann ihm aber hoch anrechnen, dass er im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger versucht, Lösungen zu finden, zuzuhören und Möglichkeiten zu finden, Programme zu finden, um Ungleichheit und Verschwörungstheorien zu bekämpfen. Also da ist er auf einem guten Weg.
Aber nicht nur jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen, sondern eben auch mit Blick auf die republikanische Opposition. Wie will er die wieder drüber den Graben, der da herrscht, drüber ziehen?
Na, er setzt da ja sehr auf Gespräche und Dialog und wird versuchen, sozusagen diesen linken Flügel der republikanischen Partei, den man in Deutschland manchmal so ein bisschen übersieht, für seine Ziele zu begeistern. Das ist sehr viel Arbeit, sehr viel Einzelgespräche, sehr viel Bipartisanship. Da wird er sehr viel argumentieren müssen. Ob ihm das gelingt, ist tatsächlich fragwürdig. Deswegen ist dieses erste Jahr ja so wichtig für ihn, lange vor den nächsten Wahlen, die anstehen, denn da kann er am meisten noch machen. Da ist er am handlungsfähigsten.
Frau Gino Hecht, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Berlin.
Dankeschön, Herr Zamperoni. Auf Wiedersehen nach Hamburg.
Biden steht also am Beginn seiner Amtszeit. Bundeskanzlerin Merkel tritt bald ab. Mit Diplomatie, aber auch mahnenden Worten hat Merkel heute ihre wohl letzten deutsch-chinesischen Regierungsberatungen bestritten. Und dazu mehr in weiteren Nachrichten mit Julia Niharika-Sen.
Per Videoschalte tauschte sich die Kanzlerin mit dem chinesischen Premierminister Li Keqiang aus. Merkel thematisierte dabei auch die Differenzen bezüglich Menschenrechtsfragen. Chinas Regierungschef verbat sich jedoch eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Für die Bereiche Wirtschaft und Klimapolitik vereinbarten beide Seiten hingegen eine engere Zusammenarbeit. Auch die Pandemie betreffend sprachen sich beide für eine Kooperation aus. Das Europaparlament hat das Handelsabkommen mit Großbritannien bestätigt. Der Vertrag regelt die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU und war nach dem Brexit zunächst nur provisorisch eingesetzt worden. Neben Handelsfragen wird darin auch die Zusammenarbeit bei Polizei, Justiz oder auch Energiefragen geregelt. Mit dem Votum der Abgeordneten in Brüssel kann der Pakt nun zum 1. Mai in Kraft treten. Die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs ruft Erwachsene dazu auf, von Übergriffen an Schulen zu berichten. Unter dem Slogan "Werden Sie los, was Sie nicht loslässt", appelliert die Organisation, Missbrauchsfälle zu melden, auch wenn diese Jahre oder Jahrzehnte her sind. Die Aktion soll der Aufarbeitung und Analyse dienen, aber auch helfen, weiteren Taten vorzubeugen. Ermittler haben Berichten zufolge das Haus des früheren New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani durchsucht. Die Beamten hätten Durchsuchungsbefehle in Privat- und Büroräumen in Manhattan vollstreckt, hieß es aus Ermittlerkreisen. Dabei seien Computer und Handys beschlagnahmt worden. Gegen den Anwalt des früheren US-Präsidenten Donald Trump wird seit Jahren wegen seiner Geschäfte in der Ukraine ermittelt. Sein Anwalt sprach von einer rein politischen Verfolgung. Die Deutsche Bank hat Quartalszahlen vorgelegt und die sind weit besser als erwartet. Der Gewinn liegt in den ersten drei Monaten des Jahres bei rund 900 Millionen Euro. Zu den Gründen Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Erstmals haben wieder alle Sparten, das Investmentbanking, die Fondsgesellschaft DWS, die Firmen- und die Privatkundensparte, zum Erfolg beigetragen. Wobei das Investmentbanking der Hauptgewinnbringer bleibt. Allmählich zahlt sich der Umbau für die Deutsche Bank aus. Er drückt die Kosten, dafür fallen tausende Stellen weg, werden viele Filialen geschlossen. Anleger reagierten begeistert auf die Bilanz mit einem Kurssprung von 11% bei der Deutschen Bank Aktie. Wer in der Pandemie Erfolg hat, sollte dies erst recht haben, wenn diese überwunden ist, so die Spekulation. Indirekt hat die Deutsche Bank von Staatshilfen für die deutsche Wirtschaft profitiert. Insolvenzen wurden dadurch vermieden. Daher konnte die Deutsche Bank ihre Risikovorsorge gegen drohende Kreditausfälle deutlich verringern, was sich positiv auf die Erträge ausgewirkt hat.
Als hier die Bauarbeiten begannen, wurde noch in D-Mark bezahlt und es gab jede Menge Skepsis. Vom Reißbrett aus auf einem brachliegenden Hafengelände mitten in der Stadt ein ganz neues Großstadtviertel zu planen, würde das dann nicht zu steril und kalt? Bevölkert dann allenfalls von den Reichen, die sich Luxusneubauten direkt am Wasser leisten können? 20 Jahre später ist vieles fertig, sogar Hamburgs neues Wahrzeichen. Längst hat sich das Viertel mit Leben gefüllt. 5.000 Menschen wohnen dort jetzt, 15.000 haben dort ihren Arbeitsplatz. Unsere Reporterin Mareike Aden war mittendrin in der Hafen City in Hamburg und hat sich 20 Jahre nach dem Baubeginn umgehört. Ist der Plan vom Reißbrett in Wirklichkeit aufgegangen?
Die Elbphilharmonie direkt vor dem Wohnzimmerfenster. Als der Anwalt Frank Jakob hier 2004 einzog, war er der erste Bewohner der Hafen City. Die Elbphilharmonie damals noch im Rohbau, drumherum Brachland. Mittlerweile stehen hier in Luxuslage viele Luxusimmobilien. Dass das so kommen würde, war für Frank Jakob damals keine ausgemachte Sache.
Als ich hier hingezogen bin, vor 17 Jahren. Damals war es eher so, dass viele Hamburger sagten, wo ist denn das eigentlich? Also die Adresse und auch so dieser alte Freihafen, der das ja ist, der war vielen Hamburgern gar nicht bekannt. Das war eher kritisch im Sinne von, wo ist das denn?
Das größte städtische Bauprojekt Europas nannten die Planer die Hafencity. Und Frank Jakob findet, unterm Strich sei es gelungen, auch wenn er sich mehr Mut, mehr Innovation gewünscht hätte. Doch viele Hamburger sehen die Hafencity immer noch als Fremdkörper, als zu reich, zu steril, als interessant nur für Touristen, aber nicht als Stadtteil für alle. Gebaut wird nach 20 Jahren immer noch. Östlich der Elbphilharmonie haben die Hafencity-Planer früh nachgesteuert. Mit mehr Mietwohnungen für ein sozial gemischteres Wohnen. Hier leben viele Familien, auch Luise und Florian Kund mit ihren Kindern. Sie lieben das Wasser, den Wind, das Unfertige. Ihr Teil der Hafencity fühle sich an wie ein urbanes Dorf.
Wir finden einfach diesen Prozess so spannend. Also das ist diese Aufbruchstimmung, dass hier einfach was passiert, dass man eigentlich so einem neuen Stadtteil hier beim Wachsen zuschauen kann und wenn man eben will, auch so ein bisschen eben mitgestalten kann.
Die Nachbarschaft, ihr Viertel gestalten, das will Luise Kund mit ihrem Café, das an einem Park in der Hafencity liegt. Es soll ein Treffpunkt sein, ein Ort, an dem Nachbarinnen und Nachbarn zusammenkommen, auch wenn das wegen Corona gerade schwierig ist. Die Hafencity sei nicht überall Nobelviertel, aber sie müsse diverser und kreativer werden.
Was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen mehr Raum für Experiment, weil die Gewerbemieten sind schon ziemlich hoch. Also man hat hier einfach relativ hohen Kapitaldruck von Beginn an. Und ich finde, das killt eben so ein bisschen kleinere, experimentellere Projekte, die einfach vielleicht ein bisschen Raum bräuchten, um sich mal auszuprobieren.
Auf der anderen Seite des Parks ist ein Bolzplatz zum Treffpunkt für Jugendliche geworden. Die einen wohnen um die Ecke, andere fahren durch die ganze Stadt, um herzukommen. Die Hafencity ist cool geworden.
Sogar einer der beliebtesten Jugendtreffpunkte, würde ich jetzt denken. Und das ist einfach noch total schön, weil es gibt hier halt eben immer noch so ein bisschen den Kontrast zwischen Moderne, aber trotzdem noch Container von früher. Und das ist einfach total schön und deswegen ist man hier auch gerne.
Ganz in der Nähe wohnen Joshua Amayo und Michael Bartelmes. In einer Wohngemeinschaft für junge Menschen mit und ohne Behinderung. Das Projekt eines Selbsthilfevereins, ein Beispiel für öffentlich geförderten Wohnraum in der Hafencity. Joshua Amayo wollte schon als Kind hier leben und genießt es, auch anderen zu zeigen, dass sein Traum wahr geworden ist.
Wenn ich jetzt jemanden in der Straße sehe, wo ich weiß, der wohnt hier nicht unbedingt, dann versuche ich da schnell vorbeizukommen und meinen Schlüssel rauszuholen, um schnell dass sie sehen, da wohne ich, so.
Ich finde es sehr wichtig, dass in einem neuen Stadtteil von Anfang an auch darauf geschaut wird, dass unterschiedliche soziale Gruppen mit eingebaut werden, sozusagen. Und weil das macht das Ganze natürlich interessanter für alle.
In einigen Jahren sollen in der Hafencity dann etwa 7.000 Wohnungen für 15.000 Menschen fertig sein. Bis zu 2.000 der Wohnungen öffentlich gefördert. Der Stadtteil vom Reißbrett mitten in Hamburg füllt sich nach 20 Jahren langsam mit Leben und versucht, ein Stadtteil für alle zu werden.
Gestern an dieser Stelle haben wir von der Erde auf den Mond geschaut, den Supermond. Heute wechseln wir die Perspektive mit einem Foto von 1969. Neil Armstrong und Buzz Aldrin sehen als erste Menschen auf dem Mond sozusagen die Erde aufgehen. Und ein dritter ist nah dabei und doch so fern, denn er bleibt während der Mondlandung in der Kommandokapsel. Nun ist Michael Collins im Alter von 90 Jahren gestorben. Weil seine Kollegen viel berühmter wurden, nannte man ihn auch den vergessenen Astronauten, aber er wird immer unverzichtbarer Teil dieses historischen Moments bleiben. Und damit zum Schluss noch zum Wetter, das wie immer mit aus dem All gesteuerter Satellitengenauigkeit kommt. Carsten Schwanke, bitte.
Ja, Satelliten sind ein gutes Stichwort, denn heute kam eine vielbeachtete wissenschaftliche Studie heraus, in der es um Satellitenfotos ging. Und zwar um Satellitenfotos wie dieses hier. Hier sehen wir Gletscher aus dem Himalaya-Gebirge. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vor allem aus der Schweiz und aus Frankreich, haben es geschafft, fast sämtliche Gebirgsgletscher der Erde zu scannen, mit Hilfe von Satellitenaufnahmen und zu vermessen. Da ging es vor allem um die Frage, wie stark war der Gletscherschwund in den letzten 20 Jahren. Wir springen mal nach Europa zum größten Alpengletscher. Dieses Foto hinter mir zeigt den Aletschgletscher und die Concordia-Hütte. Auch hier mal ein spannendes Beispiel. Es geht nicht nur um die Längenänderung, sondern auch um die Volumenänderung. Als diese Hütte 1877 gebaut wurde, da stand sie knapp oberhalb des Gletschers, nur 50 Meter höher. Heute liegt der Gletscher rund 160 Meter unterhalb dieser Hütte. Der Gletscher ist also auch deutlich kleiner geworden. Nun zu den Zahlen dieser viel beachteten Studie. Das ist die Gletscherschmelze weltweit. Aktuell liegt sie bei fast 300 Milliarden Tonnen, die pro Jahr schmelzen. Vor allem nimmt diese Schmelzrate ständig zu. Wenn das so weitergeht, schreiben die Forschenden, dann werden in nur 30 Jahren Mitte des Jahrhunderts rund 1 Milliarde Menschen weltweit unter Wassermangel leiden, die von sozusagen dem Schmelzwasser dieser Gletscher abhängen. Und damit zu unserem Wetter. Bei uns stellt sich das Wetter um. Weg von dieser Hochdruckwetterlage mit blauem Himmel und Sonnenschein. Ein Tiefdruckgebiet erreicht uns, bringt morgen Regen und vor allem im Norden auch stärkere Schauer. Morgen Nachmittag auch mit Blitz und Donner. Hier in der Mitte geht es auch mal etwas trockener zu. Dort kommt auch mal die Sonne zum Vorschein. Die Nächte werden milder, nicht mehr frostig. Die Nachttemperaturen morgen früh liegen bei Werten zwischen 5 und 12 Grad. Und morgen Nachmittag ist es vor allem im Süden und im Osten noch wärmer mit 17 bis 20 Grad, im Nordwesten hingegen schon deutlich kühler. Eher bewölkt und leicht wechselhaft geht es auch am Freitag und am Samstag weiter. Und vor allem im Süden kommen immer wieder Regen auf. Der nächste große Regen, der erreicht uns dann am Sonntag.
Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen von heute. Jetzt kommt hier im Ersten das angekündigte Weltspiegel Extra zu den ersten 100 Tagen von US-Präsident Biden. Absolut sehenswerte Reportage, bitte dranbleiben. Im Nachtmagazin dann erwartet Sie gegen 0.20 Uhr Michael Pawlitz und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann, bleiben Sie zuversichtlich.